Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, durch das Dabeisein Ihr Interesse an der Fokus-Sendung bekunden. Sie haben meine Wertschätzung dafür, dass Sie mir und dem heutigen Gast, Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller, Ihr Ohr leihen.
Sie wissen, wir Psychiater sind im Prinzip Geschichtenerzähler. Mein Beruf hat so diese Tradition, dass es immer darum gegangen ist, Menschen zu hören, was sie zu erzählen haben, aber dann auch eine Geschichte zu erfinden, in der dieses Problem enthalten ist und selbstverständlich auch die Lösung, als in Zeiten, in denen es noch keine Medikamente und keine sonstigen Behandlungsmethoden gegeben hat, in der Psychiatrie und in der Psychotherapie, hat die sprechende Medizin das Geschichten erzählen, das Geschichten deuten und erkennen und für sich selbst anwenden etwas ganz Besonderes gehabt.
Sie werden in dieser Sendung noch mehrere spannende Geschichten des international renommierten Gerichtspsychiaters, Suchtforschers und Bestsellerautors Reinhard Haller hören, der mit Büchern wie Die Macht der Kränkung, Das ganz normale Böse oder Die Narzissmusfalle ein Millionenpublikum erreicht. Diese Sendung steht unter dem Titel »Echte Wertschätzung wirkt wahre Wunder«. Und sie führt uns auch ins libidinöse Zentrum des Menschen, der ein liebes- und lobensbedürftiges Wesen ist, das sich wiederum in nichts lieber badet als Anerkennung, Zuwendung und eben Wertschätzung. Auch dazu weiß Professor Haller selbstverständlich eine Geschichte aus seiner Zeit zu erzählen, als er noch ärztlicher Leiter des Krankenhauses Stiftung Maria Ebene gewesen ist.
Da stürzt ein Mann unangemeldet in mein Büro. Er war ziemlich aufgebracht, aber auch durchnässt bis auf Brusthöhe, circa 50-jährig. Und er hat mir erzählt, er war unten im Tal und hat sich überlegt, ob er in Gil gehen soll oder sich vor den Zug werfen. Er war nicht schwimmerend, ist in den Fluss gegangen. Es war ein Herbstmorgen mit Nebel im Tal. Und wie er also auf halber Brusthöhe drinnen ist im Wasser, dort reißt der Nebel auf. Das ist jetzt das Kitschige, aber Wahre. Und das Krankenhaus Marebene strahlt sozusagen ihm entgegen. Und er denkt sich, bevor ich sterbe, gehe ich dort einmal hin. Er hat keine psychischen Probleme gehabt, keinen Alkoholismus, keine Spielsucht. Nicht einmal Depressionen eigentlich. Er hat einen guten Job gehabt und gut verdient. Er war glücklich verheiratet, wie er sagt. Das muss man natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Wenn das also jemand behauptet, die Kinder, die recht tun und ihm Freude machen, keine Krankheiten, nichts. Außer, das war im Herbst, im vergangenen Jahreswechsel hat man in seiner Firma Bonuszahlungen verteilt, die Höhe für 300 Euro, also ja, mäßig hoch. Und er hat keine bekommen und keine Begründung. Verstehen Sie, das ist ein Nichts. Da würden wir sagen, der Mann, dem geht es ja sonst gut. Der hat ein sicheres Einkommen, der hat Erspartes. Was können denn 300 Euro sozusagen ausmachen? Nun, diese Geschichte darf ich erzählen. Sie könnte in Vorarlberg sozusagen nicht anonym sein in dem kleinen Ländle. Aber ich darf sie erzählen, weil er es mir erstens erlaubt hat und zweitens, weil das immer ein Geheimnis geblieben ist und bleiben wird zwischen ihm und mir. Also kein Mensch weiß, um wen es hier überhaupt geht, nicht einmal seine Frau. Und das ist, denke ich mir, das Typische für fehlende Wertschätzung. Es spielen sich Tragödien ab, die scheinbar durch Kleinigkeiten ausgelöst werden, hinter der Fassade einer vollkommen heilen Welt, und man ahnt gar nicht, was die Menschen sozusagen mitmachen.
Dieses krass anmutende Einzelbeispiel macht deutlich, wie wichtig Wertschätzung in unser aller Leben sein kann und wie schwer es wiegt, sie nicht zu bekommen. Professor Reinhard Haller hat zum Thema ein Buch geschrieben, »Das Wunder der Wertschätzung« lautet der Titel. Die Hinzufügung »Wunder« sei der Vorschlag des Verlags gewesen. Nichtsdestotrotz, Wertschätzung sei die emotionale Muttermilch des Menschen, so Reinhard Haller.
Wir brauchen es, um eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, um Selbstwert zu bekommen, um uns durchsetzen zu können, um auch Achtung vor uns selbst zu haben, aber auch um andere Menschen überhaupt wertschätzen zu können. Das Wunder beginnt schon für mich dort, dass die Menschen, obwohl sie dieses Urbedürfnis haben, immer weniger fähig sind, das auch zu zeigen, also Wertschätzung zu verlangen, Wertschätzung einzufordern. Und das, glaube ich, möchte ich fast sagen als Schlusswort, also jetzt am Anfang gleich das Schlusswort: fordern Sie Wertschätzung ein. Sie tun sich selbst etwas Gutes, aber auch der Gesellschaft, ich behaupte, der ganzen menschlichen Sozietät. Ein weiteres Wunder ist, dass die Menschen immer mehr nach Wertschätzung gieren, aber immer weniger bereit sind, die anderen zu geben. Also jeder Mensch ist bedürftig nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Lob, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, wenn wir es anderen Menschen geben wollen.
Dem Bedürfnis nach Wertschätzung stehe die Tatsache gegenüber, dass wir sie ersehnen, aber immer weniger davon bekommen, analysiert Reinhard Haller. Wir lebten in einer Wertschätzungskrise einerseits und mit der Sehnsucht und dem Wunsch nach positiver Stimmung andererseits.
Ich glaube, dass die Menschen auch genug haben von den ganzen Fake News, von den Skandalen, vom Streit, von den Katastrophenmeldungen, von den Kriegsberichten und von all diesen Dingen. Ich meine, es ist einfach auch gesellschaftlich ein sehr großes Bedürfnis hier wieder einmal nach positiveren Nachrichten, nach Botschaften, die uns nicht betrüben, die uns nicht depressiv machen, die uns keine Sorgen bereiten, nach Dingen, die uns Freude geben und die letztlich also auch unseren Wert als Menschen ein Stück weit steigern können.
Für das Überleben der Menschheit benötige sie die Empathie. Professor Reinhard Haller zitiert den 2018 verstorbenen Astrophysiker Stephen William Hawking. Hawking stellt die emotionale Empathie als die Kraft des Mit- und Einfühlens den digital gesteuerten Maschinen unseres Zeitalters gegenüber. Diese könnten vieles, nicht aber sich einfühlen.
Nun, es gibt auch noch andere Formen der Empathie, zum Beispiel die kognitive. Das ist diejenige, dass man so denken kann, wie der andere denkt. Das ist etwas, was man natürlich in der Werbung einsetzt und im Geschäftsleben. Wie denken die Kunden, was wünschen sie sich? Das kann auch etwas extrem Grausames sein. Also Empathie ist nicht von vornherein etwas Wertschätzendes und etwas Positives. Es kann sich natürlich auch ein Serienmörder und ein Sexualattentäter oder ein Sadist kann sich sehr gut in andere hineinfühlen, halt auf eine ganz falsche Weise. In Oberösterreich war vor ein paar Jahren einmal ein Fall, als ein Mann ein 16-jähriges Mädchen vor der Schule abgewartet, mit in sein Auto genommen hat, mit ihm in einen Steinbruch gefahren ist und dort grausam erschlagen hat. Der Hintergrund dieser Geschichte war, dass er eine Frau vor 2 Jahren kennengelernt hat, die die große Liebe seines Lebens war. Also er war mit ihr unendlich glücklich, aber er ist halt so geblieben, wie er dann also tatsächlich war. Und sie hat ihn dann verlassen. Das hat er nicht geschafft. Es ist zu einem stalkingartigen Verhalten gekommen. Und am Höhepunkt dessen hat er gesagt, ich will sie treffen, wo es ihr am allerwesen tut, wo ich ihr den maximalen Schmerz bereiten kann. Auch das ist natürlich Empathie, aber Empathie, die sozusagen falsch gepolt ist. Und schließlich gibt es auch noch die soziale Empathie. Ich denke, wenn wir hier an unseren Umgang mit den Flüchtlingen denken, an diese ganze Diskussion mit den Asylanten, an die Sonntagsdemonstrationen, die wir in unserem Land ja haben, dann ist das natürlich soziale Empathie, nämlich dass man andere Kulturen anerkennt und dass man sagt, über alle Grenzen und Vorbehalte hinweg muss das Menschliche, das Hineinfühlen, das Miteinander sozusagen gewahrt bleiben. Nun, man könnte jetzt zu diesem Punkt, dass der Mensch ein empathiebedürftiges und ein wertschätzungsbedürftiges Wesen ist, natürlich noch viel sagen. Ich will es vielleicht eher anhand einer lustigen wissenschaftlichen Untersuchung tun. Es gibt ja auch in der Wissenschaft manchmal den Humor. Und zwar hat man untersucht amerikanische Oscar-Preisträger, und zwar solche, die den Oscar bekommen haben, es ist jetzt ja bald wieder soweit, und solche, die Kandidaten waren und seit Jahren zum Teil darauf gehofft haben, ihn aber nie damit ausgezeichnet worden sind. Und bei dieser Untersuchung, ich weiß nicht, ob sie methodologisch wirklich also ganz haltbar ist, ist auf jeden Fall herausgekommen, diejenigen, die den Oscar erhalten haben, also höchste Wertschätzung, haben durchschnittlich 3 Jahre länger gelebt als die Enttäuschten sozusagen. Also das ist ein Hinweis also aus der Glitzerwelt, wie gesagt, die Methodik war wahrscheinlich eher Hollywood als Harvard-like, aber es ist immerhin sozusagen ein Hinweis, in welche Richtung es gehen könnte. Eine besondere Form der Wertschätzung und der Empathie ist das Mitleid, also das mit einem anderen Leiden. Arthur Schopenhauer, dieser berühmte Philosoph, der hat einmal gemeint, es ist überhaupt das menschlichste Gefühl, das es gibt, weil es eben das Gegengewicht zum Egoismus ist, weil es eine Identifikation aller leidensfähigen Wesen auf dieser Welt ist. Und dieser Gedanke des alten Philosophen ist übrigens auch zum Grundsatz der Tierethik geworden. Also wenn es heute so etwas gibt wie eine Moral gegenüber Tieren, wenn man den Tierschutz wirklich ernst nimmt, dann bezieht man sich immer auf diesen Satz von Arthur Schopenhauer. Sie wissen, sein Gegner in diesem Punkt war Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, nein, nein, Mitleid ist ein Bedürfnis der Unglücklichen, und hat es auf seine Art und Weise begründet, dass man damit nur etwas demonstrieren will oder ähnliches. Sehr kalt, aber psychologisch natürlich bestechend. Ich denke schon, dass das Wort des Kirchenlehrers Augustinus die Dinge viel besser auf den Punkt bringt, wenn er also schreibt, was aber ist Mitleid anderes als das Mitempfinden fremden Elendes in unserem Herzen, durch das wir jedenfalls angetrieben werden, zu helfen, soweit wir können. Die Empathie, das ist ein Grund, warum die Wertschätzung in unserer Gesellschaft in eine Krise geraten ist, geht zurück. Dafür gibt es viele, viele Beispiele, dafür gibt es auch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Belegen. Eine Psychologin aus den USA, Sarah Conrad heißt sie, von der University of Michigan, hat 14.000 Studenten über lange Zeit hinweg untersucht und die Empathiewerte gemessen und hat dabei herausgefunden, dass innerhalb von 20 bis 30 Jahren diese Empathiescores um ca. 50% zurückgegangen sind.
Der Rückgang der Empathie und die Blockade der Wertschätzung hängen für den Psychiater Rainer Thaler zusammen. Er kommt dabei auf den Bereich zu sprechen, zu dem er, wie schon eingangs erwähnt, mit dem Buch »Die Narzissmusfalle« einen Bestseller geschrieben hat.
Das wird, glaube ich, niemand bestreiten, dass der Narzissmus, der ursprünglich eine Sünde war und nur dem Mächtigen und Reichen vorbehalten, der später zu einer psychischen Störung erklärt worden ist, heute ein gesellschaftliches Ideal ist. Ich bitte Sie jetzt also im Folgenden nicht an den amerikanischen Präsidenten zu denken, weil das ist verboten, man darf ja keine Ferndiagnosen oder dergleichen stellen. Aber dass die Menschen heute narzisstisch sein wollen, dass das Ich oder am aller Ich ist im Prinzip an oberster Stelle steht, das ist ja unbestreitbar. Und das ist ja klar, wenn sich die ganze Emotion mir zuwendet, wenn ich die ganze Wertschätzung mir entgegenbringe, wird es irgendwann einmal zu viel der Selbstwertschätzung und dann bleibt für die Mitmenschen nichts mehr übrig. Das ist, denke ich, mir ein fast energetisches Gesetz, das man daraus abfolgern kann. Und der berühmte Theologe Karl Rahner, der ja auch in Feldkirch einige Zeit war, der hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, diese herrliche Definition des Narzissmus. Der Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Ein Ofen, der nur sich selbst wärmt, der uns also jetzt in der kalten Zeit nicht sozusagen ein kuscheliges, wohliges Miteinandergefühl gibt, sondern nur auf sich selbst bezogen ist. Und die vorher schon genannte Sarah Conrad, diese amerikanische Wissenschaftlerin, die hat in dieser Untersuchung auch nachgewiesen, dass die Generation Ich selbstzentriert, narzisstisch, konkurrierend und sehr individualistisch geworden ist. Und wenn die Menschen heute alle Narzissten sein wollen, dann denke ich mir, ist das eine ganz wesentliche Voraussetzung für diese Krise der Wertschätzung, von der ich jetzt die ganze Zeit spreche. Ein weiterer Grund ist meines Erachtens, dass es zu einer Verkünstlichung, zu einer Digitalisierung der Emotionen gekommen ist. Das heißt, wir können heute nicht mehr so gut jemandem ein Kompliment machen oder freundlich lächeln, aber wir haben sehr wohl ein Smiley oder ein Emoticon zur Verfügung. Aber das wird natürlich niemals, dieses Digitalisieren wird natürlich niemals die menschliche Emotionalität mit allen ihren Differenzen, mit ihren Abstufungen, mit ihrer Fähigkeit, sich in die Tiefe einzulassen, in irgendeiner Art und Weise ersetzen können. Aber der Trend ist ganz klar, auch im Modischen. Es geht in diese Richtung, dass der Mensch in seinem Äußeren mehr der Maschine angepasst wird oder umgekehrt man versucht, die Maschine dem Menschen anzupassen. Dabei geht die Emotionalität verloren und ohne Emotionalität ist Wertschätzung nicht möglich. Es dominiert in unserer Gesellschaft etwas, das ich als die Maske der Coolness bezeichne. Was sind denn die Lieblingsworte der jungen Menschen? Das ist einmal geil, alles ist geil, geil, geil. Krass, krass, krass. Und es ist cool. Und vieles sogar mega cool. Also man will sozusagen diesen Ausdruck vermitteln, ich bin vollkommen abgebrüht, mich kann nichts erschüttern. Und unsere Gesellschaft, ich spreche jetzt zu den Erwachsenen, lässt sich dadurch blöffen. Denn hinter dieser Maske der Coolness verbergen sich liebesbedürftige Wesen, die nach Wertschätzung gieren, die danach verlangen. Der Beweis, den man dafür erbringen kann, wäre in vielerlei Krankengeschichten aus der Psychiatrie möglich. Ich glaube aber ganz besonders aus der Kriminalität. Und zwar, das Böse wandelt ja sein Gesicht, ist immer auch ein Indikator, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Die Kriminalität verlagert sich mehr und mehr ins große Netz, sie wird virtualisiert, das ist auch ein gewisser Vorteil, das muss man zugeben. Aber letztlich denke ich mir, von diesen Delikten der modernen Zeit gibt es eines, das ich selbst als das Allerunbegreiflichste und Schrecklichste erlebe, das ist das sogenannte School-Shooting, der Schul-Amoklauf, der ja gar kein Amoklauf ist, das ist ein Massaker. Und hier hat man eben festgestellt, es gibt bei diesen Menschen unterschiedlichste psychische Störungen oder Nichtstörungen. Die sind gar nicht so besonders. Es gibt nur zwei durchgängige Muster. Das eine ist Griffnähe einer Waffe. Man muss natürlich wissen, wie man mit einer Pistole umgeht oder dergleichen. Und das zweite ist Gekränktheit, die niemand erkannt hat.
Unsere Sprache, so wie wir miteinander reden, bringe vielsagend zum Ausdruck, dass wir uns zu wenig Mühe machten, uns differenziert auszudrücken. Die Sprache sei im Schulhof wie auch auf der politischen Bühne spürbar radikalisiert. Sie blockiere die Wertschätzung und zeige deren Krise, so Reinhard Haller.
Ich meine, dass ein wesentlicher Punkt für die Wertschätzungskrise darin liegt, dass wir mit einem immer größeren Teil der Bevölkerung wenig wertschätzend umgehen. Und das sind jetzt ausnahmsweise mal nicht die Flüchtlinge und die Asylanten, das sind die alten Menschen. Es sind heute in Vorarlberg ungefähr 22% älter als 65 Jahre. In 20 Jahren wird bereits jeder Dritte zu dieser Altersgruppe gehören. Aber die alten Menschen haben ein unglaubliches Problem. Sie haben nicht mehr dieses Ansehen, das sie über Jahrhunderte gehabt haben. Ihre Erfahrung, die sie ausgezeichnet hat, die braucht man heute nicht mehr. In Wikipedia steht das ja viel besser. Und Google weiß sozusagen alle diese Dinge, die früher der Schatz der Alten war, wesentlich genauer. Wir sprechen von alten Menschen wie von Wirtschaftsfaktoren, die also nichts mehr bringen sozusagen. Und in manchen Ländern, ich muss das grausame Wort sagen, überlegt man sich, wie kann man sie am effektivsten entsorgen. Heute habe ich gerade gelesen, ein Exit meldet mit einem gewissen Verhalten, ein Stolz möchte ich fast sagen, dass sie einen Mordszulauf haben und im vergangenen Jahr 991 Menschen an Selbstmordhilfe sozusagen leisten konnten. Und was man hier doch überlegt, was man da auf die alten Menschen auch für einen Druck erzeugt, wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie sind übrig im wahrsten Sinn des Wortes, sie sind Esser, die den Menschen durch ihre Pflegebedürftigkeit möglicherweise zur Last fallen. Das ist, denke ich, mir etwas ganz Ungeheuerliches. Ein Schweizer Forscher hat kürzlich einmal gesagt, das ist doch eine komische Geschichte, wir haben Diskriminierungsgesetze, die behinderte Menschen betreffen. Gott sei Dank, das ist selbstverständlich. Wir haben Diskriminierungsgesetze, die Frauen betreffen. Aber haben wir auch alten Diskriminierungsgesetze, jene Gruppe, die am häufigsten sozusagen diskriminiert wird und die immer größer wird in unserer Gesellschaft? Kurzum, wenn dieses vierte Gebot, das da lautet, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden. Wenn wir das nicht beachten, dann denke ich mir, wird das zu einem weiteren Niedergang der Wertschätzung in unserer Gesellschaft unweigerlich führen. Und schließlich ein letzter Grund, den ich verantwortlich mache für den Niedergang der Wertschätzung, das ist die Krise des Ehrbegriffes. Die Erde ist, denke ich mir, etwas sehr Wichtiges, und den Völkern, auf die wir gerne herabschauen und auf Kulturen, die wir als etwas minderwertig betrachten, hat man das erkannt, dass Wertschätzung für den Menschen etwas Elementares ist, und hat deswegen das Ganze ritualisiert und kultiviert und institutionalisiert, indem man eben Ehrgesetze geschaffen hat und der Ehrbegriff sehr, sehr hoch ist, manchmal natürlich viel zu hoch, wenn es weltweit noch mehr als 10.000 Ehrenmorde gibt. Aber in der Europäischen Union ist der Ehrbegriff im Prinzip nicht mehr existent. Ich darf daran erinnern, vor 150 Jahren haben sich die Menschen noch duelliert, wenn die Ehre verletzt worden ist. Also ein Gottesurteil gefordert, und es war eine Entscheidung auf Leben und Tod. Natürlich war das nicht gut, das ist schon klar. Aber heute ist der Ehrbegriff überhaupt nicht mehr existent. Sie können im Internet machen, was Sie wollen. Sie können Menschen fertig machen. Sie können sie mobben. Sie können sie den Selbstmord treiben. Alle möglichen Denunziationen ausstreuen. Es wird nichts geschehen. Probieren Sie es ja nicht. Kann ich Ihnen nur einen Rat geben, das einzuklagen, weil das wird dann herunterdefiniert werden und es wird lauten, man kann eh nichts machen und Ähnliches. Das trägt natürlich dazu bei, dass wir in diese Wertschätzungsblockade, die sich über unsere Gesellschaft ausgebreitet hat, hineingekommen sind.
Lässt sich die Wertschätzung definieren? Reinhard Haller meint, diese Definition für die Wertschätzung sei nicht einfach. Deshalb weiche er auf ein Stufenmodell aus, anhand dessen einzelne Elemente ausgewiesen werden, die zur Wertschätzung gehörten.
An der Basis dieses Stufenmodells der Wertschätzung finden wir die Aufmerksamkeit. Wenn ich gleichgültig bin, wenn ich abwesend bin, kann ich natürlich nicht wertschätzend sein. Und wir sagen ja auch manchmal die Bedeutung dieses Wortes der Aufmerksamkeit, wenn wir zum Beispiel meinen, wie aufmerksam von Ihnen, dass Sie mir einen Platz gegeben haben zum Beispiel. Oder wir sagen, ich habe jemandem eine kleine Aufmerksamkeit entgegengebracht, bin mir aber ganz sicher, dass es etwas ganz, ganz Großes und Wichtiges gewesen ist. Aber dadurch kommt zum Ausdruck, Aufmerksamkeit ist etwas Positives und muss an der Basis jeglicher Wertschätzung stehen. Die zweite Stufe ist jene der Toleranz. Wenn wir kein akzeptierendes Verständnis für andere Personen und andersartige Wesensarten haben, können wir sie auch nicht wertschätzen. Tolerant zu sein heißt, andere Menschen zuzulassen mit all ihren Eigenarten, mit ihren Besonderheiten, wenn man so will, auch ein Stück weit sie zu ertragen, vielleicht auch sie zu respektieren. Toleranz heißt ja nicht, dass man seine eigenen Werte aufgeben muss. Im Gegensatz, echte Toleranz kann nur vermitteln, wer selbst seine eigenen Werte hat. Der große chinesische Philosoph Konfuzius hat gesagt, kannst du das Anderssein eines anderen Menschen nicht verzeihen, bist du noch weit ab vom Weg der Weisheit. Kannst du das Anderssein eines anderen Menschen nicht verzeihen, bist du noch weit ab vom Weg der Weisheit und ich möchte sagen, vom Weg der Wertschätzung. Und Viktor Frankl, der, glaube ich, auch schon hier gesprochen hat, dieser große österreichische Psychotherapeut, Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, hat es auf den Punkt gebracht. Toleranz besteht nicht darin, dass man die Ansichten eines anderen teilt, sondern nur darin, dem anderen das Recht einzuräumen, überhaupt anderer Ansicht zu sein. Also wenn ich es ertrage sozusagen, dass der andere eine andere Meinung hat, dann denke ich, ist das eine wertschätzende Grundhaltung. Und dann ließe sich auch viel, viel Streit, den es auch innerhalb der Partnerschaften, Familien, politischen Parteien und so weiter gibt, vermeiden. Nun, die dritte Stufe der Wertschätzung ist jene der Achtsamkeit. Englisch als Mindfulness bezeichnet das bewusste Lenken der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, meint man damit. Also Achtsamkeit ist nicht, dass man andere Menschen achtet, sondern auf sich selbst hört und in sich hineinhorcht und im Hier und Jetzt lebt. Das ist heute ein sehr moderner Begriff geworden. Die Achtsamkeitstherapie erfreut sich also größter Beliebtheit. Das ist, denke ich mir, kein Zufall. Aber es ist nicht so neu, sondern im Prinzip geht sie zurück auf den Buddhismus. Im Buddhismus gilt als einer der Grundsätze das wertfreie Betrachten aller Wahrnehmungen. Und die Buddhisten sagen, das kann man in vier Bereichen üben. Im Körperlichen, indem man eben seinen Körper sehr gut kennenlernt, indem man Frau oder Herr in seinem eigenen Haus wird. Dann bei sämtlichen Gefühlsreaktionen, also bei allen Emotionen, die wir haben, in den verschiedensten Gefühlszuständen, in unseren Affekten, in der Depressivität, in der Ärger, in der Trauer und so weiter. Und schon damals in den Begegnungen mit der Natur. Das klingt doch unglaublich modern. Begegnung mit der Natur gehört zu den vier Grundpfeilern der Achtsamkeit. Das ist doch Umweltpolitik ersten Ranges. Siddhartha Gautama, der Gründer des Buddhismus, hat gesagt, das Gesehene soll lediglich ein Gesehenes sein, das Gehörte lediglich ein Gehörtes, das durch die drei anderen Körpersinne Empfundene lediglich ein so Empfundenes und das Erkannte letztlich ein Erkanntes. Also es geht ihm um die nackte Wahrheit, um das Leben im Hier und Jetzt, um die Akzeptanz der Welt, so wie ich sie in diesem Moment empfinde. Leo Tolstoi, der russische Dichter, hat es ja damals schon zusammengefasst, was heute die Achtsamkeitstherapie besagt. Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt, heute, hier, jetzt. Heute, hier, jetzt. Also nicht immer wühlen in den Wunden der Vergangenheit. Natürlich ist das auch wichtig. Und an die Zukunft denken, an den nächsten Urlaub und an die Pension und so weiter, sondern im Jetztleben, das ist der entscheidende Punkt, der sich im Übrigen auch durch alle Religionen hindurchzieht, nicht nur im Buddhismus, das finden wir genauso auch im Islam und natürlich auch in der christlichen Mystik, in der Kontemplation, da geht es ja auch um nichts anderes, als das Hier und Jetzt zu leben und zu erfüllen. Ein sehr tragisches, aber sehr eindrückliches Beispiel habe ich gefunden vom Gründer von Apple und iPad und iPhone und all diesen Dingen, Steve Jobs. Das war, glaube ich, ein ganz schwer narzisstischer Mensch, ein schwieriger, ein entwertender, ein Stück weit auch ein Versponnener. Er hat ja auch mit Drogen experimentiert und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass er im Drogenrausch die großen Ideen gehabt hat. Das war in seiner Jugend. Aber kurzum, bevor er verstorben ist, da hat er ein wunderbares Beispiel, was Achtsamkeit bedeutet, geschrieben. Ich will es Ihnen vortragen. Mich daran zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, ist die wichtigste Entscheidungshilfe, die mir je begegnet ist, wenn es darum geht, die großen Entscheidungen im Leben zu treffen. Denn fast alles, alle äußerlichen Erwartungen, alle Stolz, alle Angst vor Blamage oder Misserfolg, all diese Dinge fallen im Angesicht des Todes einfach weg und lassen nur das übrig, was wirklich wichtig ist. Dich daran zu erinnern, dass du sterben wirst, ist der beste Weg, den ich kenne, um die Falle zu vermeiden, zu glauben, du hättest etwas zu verlieren. Du bist bereits nackt. Es gibt keinen Grund, nicht deinem Herzen zu folgen. Das ist eigentlich alles gesagt, was es über Achtsamkeit zu sagen gibt, außer, dass man vielleicht zu dieser Haltung etwas früher kommen sollte, nicht erst, wenn man weiß, dass es in den nächsten Wochen sozusagen auf dieser Welt zu Ende sein wird.
Die ausbleibende Wertschätzung wirkt wie ein Topf voller Nadelspitzen oder wie eine Säge. Deshalb diese Musikauswahl mit der singenden Säge, gespielt von Hans-Christian Tschiritsch im ersten strengen Kammerorchester gemeinsam mit Roberta Chinese Kontrabass, Jan Koncek Violine und Otto Lechner Akkordeon. Thank you.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Echte Wertschätzung wirkt wahre Wunder. Damit überschreiben wir diese Fokussendung von Radio Vorarlberg. Der Psychiater und Bestsellerautor, Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller, wählt zur Beschreibung des Phänomens der Wertschätzung ein Stufenmodell einzelner Elemente. Im ersten Teil dieser Sendung nannte er die Elemente, die der Wertschätzung innewohnen, nämlich die Aufmerksamkeit, die Toleranz, die Achtsamkeit und in dem Zusammenhang betont Haller auch die Bedeutung des Augenblicks. Konstitutiv für die Wertschätzung sei auch der Respekt.
Respekt ist ein regulierender Faktor, welcher unberechenbares Verhalten reduziert. Ich will mehr Respekt, da fordern wir manchmal auch sozusagen Wertschätzung ein, der die Kommunikation in achtsamen Bahnen hält und für ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen sorgt. Respekt gehört zum Selbstschutz, aber auch zur Förderung des Selbstwertes oder auch zur Stärkung der eigenen Macht, wenn wir Respekt vor Symbolen, vor Institutionen oder vor Persönlichkeiten verlangen. Noch intensiver als der Respekt ist die Anerkennung. Das ist der Wunsch, wichtig genommen zu werden, dass andere sehen und respektieren und es auch kundtun, was wir tun und was wir sind. Das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, die Anerkennung, die dann natürlich am besten im Lob zum Ausdruck kommt. Voltaire hat schon gesagt, obwohl er an sich ein spöttischer Mensch ansonsten war, Anerkennung ist ein wundersames Ding, sie bewirkt, dass das, was an anderen hervorragend ist, auch zu uns gehört. Also er hat hier schon diesen Gedanken gebracht, wenn ich jemand anderem Anerkennung entgegenbringen kann, dann fällt es letztlich im positiven Sinne auf mich zurück. Anerkennung ist in der Verhaltenstherapie der wichtigste Verstärker, den es gibt. Viel, viel potenter, als es zum Beispiel Kritik oder Kontrolle oder dergleichen ist, denn wir, das meine ich, auch viel zu wenig einsetzen. Der berühmte amerikanische Psychologe Stephen Rice, der hat die universalen Grundbedürfnisse des Menschen erforscht und eine Skala aufgestellt. Und was steht an erster Stelle? Was steht an erster Stelle? Anerkennung. Nun, dann käme bereits die Wertschätzung. Es geht aber noch weiter in dieser Pyramide, denke ich mir, in dieser libidinösen Pyramide. Es würde dann über der Wertschätzung anzusiedeln sein, das Vertrauen, also das Gefühl der Echtheit und Wahrhaftigkeit im Denken, Fühlen und Handeln. Die kann man natürlich nicht zu jedem Menschen haben, also das wäre zu viel dessen, was man verlangen würde. Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Das ist überhaupt keine Frage und überhaupt an der Spitze dieser Wertschätzungspyramide, weit oberhalb der Wertschätzung, steht die Liebe. Das wäre nun wahrscheinlich ein extra Thema, was nun Liebe ist, aber für uns ist von Wichtigkeit, Liebe kann ich nicht jedermann entgegenbringen. Ich kann also nicht sozusagen sie aufrufen, lieben sie jetzt alle einander. Natürlich wäre das ideal, aber das wäre nicht erfolgreich. Aber Wertschätzung jemandem entgegenzubringen, ich glaube, das kann man. Meister Eckhart, um auch noch einen christlichen Mystiker zu zitieren, hat all das, was ich jetzt gesagt haben wollte über diesen Aufbau und diese Stufen der Wertschätzung, letztlich folgendermaßen zusammengefasst, von Achtsamkeit über respektvolle Begegnung bis zur Liebe reichend. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht und das notwendigste Werk ist immer die Liebe.
Der Wertschätzung steht eine Reihe von Entwertern entgegen. Sie können in unserem Leben eine bedeutsame Rolle spielen, weil sie die Entwerter erfahrungsgemäß quälend, bohrend und somit anwesend sind.
Welche sind so die gängigen Entwerter? Also ich denke, an erster Stelle müssen wir hier mal nennen die Missachtung. Wenn man jemanden überhaupt nicht beachtet, nicht einmal zur Kenntnis nimmt, wenn wir jemandem keine Positivresonanz geben, dann ist das etwas ganz, ganz Furchtbares, zutiefst kränkend. Arbeitslose Menschen, haben wir oft gesagt, es ist nicht die wirtschaftliche Not, es ist nicht einmal die existenzielle Sorge, es ist das Problem, dass ich nicht gebraucht werde, dass ich übrig bin, dass man mich nicht einmal zur Kenntnis nimmt, dass es sozusagen gar nicht auffallen würde, wenn ich gar nicht da wäre. Eine weitere Form der Entwertung ist die Demonstration der Unzufriedenheit. Es gibt Menschen, die verstehen es unglaublich, ihr Beleidigtsein zu inszenieren. Sie brauchen gar nicht viel Aufwand dafür, aber es ist im Prinzip, obwohl sie meistens nicht einmal ein Wort reden, etwas unglaublich Hysterisches, nämlich, dass sie dem anderen das Gefühl geben, du bist mir nichts wert und ich bin gleichzeitig tief getroffen. Ich nenne das, wie gesagt, die Inszenierung des Beleidigtseins. Und das ist im Übrigen der andere Aspekt der Kränkung. Gekränkt zu sein oder gekränkt zu spielen, muss man sagen, ist ein unglaubliches Machtinstrument. Man kann damit Menschen manipulieren, man kann in dieser Kultur der Gekränktheit sozusagen für sich Dinge fordern, was man gar nicht glauben würde, dass es überhaupt ohne Worte geht. Nun, es gehen dann diese Entwertungsformen weiter. Es gibt Menschen, die vor allem dadurch ihren eigenen Selbstwert schöpfen, dass sie andere niedermachen. Das heißt, sie steigern ihr eigenes Bewusstsein dadurch, dass sie andere ständig kritisieren und im wahrsten Sinn des Wortes entwerten. Dahinter steckt aber immer das Gefühl des mangelnden Selbstbewusstseins. Diese Menschen haben im Prinzip hinter diesem harten Auftreten nach außen häufig große Selbstwertzweifel und sie funktionieren sozusagen nach der Psychologie des einäugigen Königs. Wann ist der Einäugige noch König? Wenn er lauter Blinde um sich hat. Das heißt, wenn ich alle anderen Menschen schlecht mache, dann bin ich in meiner Durchschnittlichkeit oder wenn man so will, in meiner Minderwertigkeit immer noch der herausragende Star. Aber das ist natürlich eine solche Haltung, Kultur des Kritisierens ist eine Gegenkultur zu jener der Wertschätzung. Die schlimmste Form der mangelnden Wertschätzung ist die Verachtung, das Gefühl, dass der Voraussetzung persönlichen Unwertes bei sich selbst in der Selbstverachtung oder bei anderen, Verachtung anderer, entstammt. Manche sagen, Verachtung ist ein menschliches Basisgefühl, es hat es jeder Mensch in sich. Wiederum andere sagen, nein, es ist ein Teil der Persönlichkeitsstruktur. Es ist ein narzisstischer, ein aggressiver Affekt, welcher bei schweren Persönlichkeitsstörungen, bei dissozialen, manchmal auch bei narzisstischen oder bei sadistischen Persönlichkeiten zum Vorschein kommen kann. Aber Verachtung ist auf jeden Fall die vollkommene Entwertung, die es für einen Menschen geben kann. Nun, in unserer Gesellschaft, wir sind ja doch ein Stück weit kultiviert und halten uns für unglaublich intelligent und umgänglich, kommt die Verachtung in der Regel nicht in dieser reinen, in dieser brutalen Form zum Ausdruck, sondern in einer scheinbar intellektualisierten, nämlich im Zynismus und im Sarkasmus. Zynismus, auf Deutsch am besten übersetzt mit Hundsgemeinsein. Sie wissen, das ist eine griechische Philosophenrichtung von Kyon, dem Hund kommend. Der berühmteste Vertreter war ja Diogenes, der im Fass gelebt hat. Und Sarkasmus heißt wörtlich übersetzt, dass man einen anderen Menschen zerfleischen will. Nun hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das eine besonders intelligente Form der Verachtung sei. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass hier verschiedene psychische Systeme angesprochen werden. Man muss ja die Doppeldeutigkeit oder die Mehrdeutigkeit sozusagen verstehen. Und das ist nicht ganz einfach. Und darum glaube ich schon, dass in der Regel Zynismus und Sarkasmus eher bei intellektuellen Menschen und eher bei solchen vorkommt, die sich dafür halten. So ein Beispiel dafür wäre, wenn es nicht auf Kosten anderer geht, wenn jemand sagt, wenn das Gewissen reinbleiben soll, darfst du es gar nicht benutzen. Das ist unzweifelhaft wichtig. Oder der vorher schon nicht zitierte amerikanische Präsident Donald Trump hat vor 2 Wochen, als im Großraum Chicago eine Kältewelle von minus 45 Grad herrschte, getwittert. Er glaubt ja dran, dass die globale Erwärmung eine Erfindung sei und nichts mit der Industrialisierung zu tun habe. Er hat also getwittert, liebe globale Wärme, komm doch bitte zurück, wir brauchen dich so nötig. Das ist eine zynische Form, natürlich ersten Ranges. Wenn man sagt, wir feiern heute den Feiertag der Intelligenz, schade, dass so wenige mitfeiern können, ist das natürlich auch zynisch. Oder umgekehrt, wenn man sagen würde, wir feiern heute den Feiertag der Dummheit, das ist ein Festtag für alle und da müssen wir uns vielleicht anschließend an die Karfreitagsdiskussion doch noch mit der Politik darüber unterhalten, ob es nicht zum allgemeinen Feiertag erklärt wird, dann ist das natürlich auch zynisch, aber das tut niemandem weh. Wenn hingegen der Zynismus auf Kosten anderer Menschen geht, dann wird das problematisch. Ein berühmter Vertreter der Wiener medizinischen Schule, die ja früher Weltgeltung gehabt hat, der soll einmal gesagt haben, wenn einer meiner Patienten verstirbt, da traut man sich ja in der Regel nicht der Rechnung, aus Pietätsgründen eine Rechnung zu stellen. Also der hat gesagt, nein, dann stelle ich eine besonders hohe Rechnung, weil erstens, sonst meint man, ich hätte einen Behandlungsfehler gemacht und zweitens, der kommt nie wieder.
Als eine ziemlich gnadenlose Form der Entwertung, der Wertschätzung gilt das Schweigen. Das Schweigen ist für den Psychiater deshalb so interessant, weil es so vielfältig sein könne, betont Reinhard Haller, nicht zuletzt mit Blick auf die Angeschwiegenen.
Sie wissen, in der Regel wird es eher als positiv beurteilt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich kann dem nicht so ganz folgen. Ein anderes Wort heißt, Schweigen ist tief wie die Ewigkeit. Das Reden hingegen ist seicht wie die Zeit. Und selbst der vorher schon zitierte Spötter Heine hat gesagt, Schweigen ist die höchste Form des Glücks. Er hat hier allerdings ein Ironiezeichen dazu angefügt, weil ihm war dieses Glück nie beschieden. Aber natürlich kann das Schweigen auch betroffen sein. Es gibt das staunende Schweigen, es gibt das andächtige Schweigen, es gibt das ehrfürchtige Schweigen, das kontemplative, das kreative Schweigen und so weiter. Aber Schweigen hat auch eine andere Seite. Sie bedeutet für angeschwiegene Menschen, dass sie missachtet werden, dass sie möglicherweise verachtet oder gar nicht beachtet werden. Und dann entstehen in ihnen Fantasien, die in der Regel sehr negativ sind. Die ganzen großen Verbrecher, die Einzelterroristen, das waren alle Schweiger. Die haben niemanden gehabt, der mit ihnen geredet und der sie sozusagen wieder geerdet hätte. Und selbst schon der Philosoph Sophokles hat gemeint, ihm dünkte allzu tiefes Schweigen ebenso unheilbringend wie das törichte laute Schreien. Aber Schweigen ist auf jeden Fall eine doppelte Form der Kränkung. Also auf der einen Seite kränke ich jemanden damit, du existierst gar nicht, du bist für mich Luft. Und auf der anderen Seite demonstriere ich damit, ich bin wahnsinnig getroffen, es hat mir die Sprache verschlagen, das letzte Wort, ich kann nicht einmal mehr etwas sagen. Insofern denke ich mir, ist das Schweigen nicht unproblematisch. Und es ist wichtig, dass man es relativ gut analysiert. Vor einigen Jahren einmal war folgender Kriminalfall. Ein Mann sitzt vor dem Fernseher, schweigend schon lange. Seine Frau ebenfalls schweigend. Die zwei haben miteinander keinen Streit gehabt. Sie waren nicht alkoholisiert. Es ist überhaupt nichts vorgefallen. Die Frau geht in die Küche, holt ein Messer damals schon, geht zu diesem Mann hin, sticht ihn in den Hals und er verstirbt dabei. Und sie hat nicht sagen können, der hat mich betrogen oder der hat mir kein Haushaltsgeld gegeben oder wir haben einen Streit gehabt, das ist im Affekt passiert. Nein, er hat mit mir kein Wort geredet. Und das hat mich über Jahre hinweg fertig gemacht, wenn ich keine Antwort bekommen habe, wenn ich überhaupt keine Gegenresonanz erfahren habe. Das war für mich einfach nicht mehr erträglich.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Mangelnde Wertschätzung wird in Partnerschaften als häufigster Grund einer Trennung angeführt, weiß Professor Reinhard Haller. Was sind die Folgen fehlender Wertschätzung? Eine ist die Enttäuschung, wenn ich mir Wertschätzung erhoffte, diese Hoffnung darauf aber enttäuscht wird.
Eine weitere Folge ist natürlich die Frustration und die Aggression. Es geht in vielen Fällen über in ohnmächtige Wut und letztlich in Rache. Man hat bei diesen Untersuchungen an Rückkehrern vom IS-Terrorismus, das werden jetzt die letzten dann bald kommen, weil ja offensichtlich der letzte Kampf begonnen hat. Aber da hat man Untersuchungen gemacht, was hat die getrieben? Das waren verschiedene Umstände natürlich, aber der am meisten genannte war, weil ich in dieser westlichen Gesellschaft nicht wertgeschätzt worden bin. Und mir hat einmal einer dieser Rückkehrer gesagt, für mich war der großartigste Moment, wie der oberste Boss sozusagen, der oberste Guru, mich zu sich gerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass ich jetzt also auserkoren bin, ein Attentat zu verüben. Da habe ich mich wertgeschätzt gefühlt, wie ich es ein Leben lang wollte. Also Wertschätzung kann bei labilen Menschen, bei außenseiterischen Menschen, bei benachteiligten Menschen auch letztlich zu solchen Katastrophen führen. Im zwischenmenschlichen Bereich denke ich, dass der Verlust der Wertschätzung, besonders in der Partnerschaft, oft sehr verheerend ist. Familientherapeuten sagen auch, die Krise in der Ehe beginnt dann, wenn die Wertschätzung verloren geht. Also wenn man dieses Gut nicht mehr aufrechterhält, wenn man denkt, der Respekt ist nicht mehr notwendig, wenn man keine Anerkennung mehr gibt, kein Lob mehr, dann entsteht eine große Krise in vielen Partnerschaften. Und in den meisten, im Vorarlberg werden etwa 42% geschieden, und in den meisten ist mangelnde Wertschätzung, Kränkbarkeit und viele Kränkungen. So kleine Dinge sind, denke ich mir, diejenigen, die dann irgendwann einmal zu diesem tragischen Ende letztlich führen. Im zwischenmenschlichen Bereich ist natürlich die Arbeitswelt, die unsere zweite Bühne ist. Die erste ist die Familie, die zweite ist die Arbeitswelt, ist die Wertschätzung im Betrieb, denke ich mir, ein ganz wichtiges Thema. Und das kommt vor allem zum Ausdruck in der großen Bedeutung, die das Mobbing inzwischen erfahren hat. Mobbing ist inzwischen zu einer Krankheitsursache, zu einem Pensionierungsgrund ersten Ranges geworden. Und das sind ja nicht die großen Vorkommnisse. Also das ist nicht so, dass der Gemobbte sagt, mich hat man gewürgt oder man hat mich geschlagen oder dergleichen. Sondern es sind die vielen, vielen kleinen Stiche, zu denen besonders gehört, man hat mir das Wort abgeschnitten, meine Meinung hat nichts gegolten, man hat sich nicht dafür interessiert, ich bin zu Gruppengesprächen nicht eingeladen worden, man hat Termine, die man mit mir gehabt hat, nicht eingehalten, oder man hat mir Arbeiten unter meinem Ausbildungsniveau oder überhaupt keine Arbeit zugewiesen. Das ist fehlende Wertschätzung, man braucht mich nicht einmal. Und alle Umfragen, die sich mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes befassen, was ist für Sie das Wichtigste in Ihrem beruflichen Umfeld, steht an erster Stelle nicht das Gehalt und steht an erster Stelle nicht die Sozialleistung und steht an erster Stelle nicht die Bonuszahlung, die man bekommt. An erster Stelle steht immer, ich will wertgeschätzt werden. Ein wertschätzendes, ein anerkennendes, ein gerichtes, lobgebendes Klima. Letztlich im gesellschaftlichen Bereich denke ich, dass sich die mangelnde Wertschätzung bemerkbar macht in zunehmender sozialer Kälte, in Empathielosigkeit, in Entsolidarisierung und, wenn man das konsequent weiterdenkt, letztlich in Vereinsamung. Vereinsamung wird, das bin ich überzeugt davon, das große Thema der Zukunft sein. Auch in diesem Raum, auch bei diesen Vorträgen. Weil es das ist, was auf die Menschheit zukommt, wenn die ganzen Ein-Kind- und Kein-Kind-Familien, unter Anführungszeichen Partnerschaften, die Singles sozusagen in dieses Alter hineinkommen, das ist gar nicht anders möglich, als dass es hier eine ganz, ganz große Vereinsamung gibt. Und ein Mittel dagegen anzukämpfen, wäre natürlich, wenn wir wieder eine Kultur der Wertschätzung etwas besser einführen könnten.
Fehlende Wertschätzung hat aber auch medizinische Folgen. Reinhard Haller nennt Atemlosigkeit in der Form des Asthmas, Rückenschmerzen, Migräne, Suchtverhalten und das seelische Ausgebranntsein in der Form des Burnouts. Bleibt die Frage, was macht echte Wertschätzung aus?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns sensibilisieren für die Wertschätzung, dass wir immer von diesem Modell ausgehen. Jeder will wertgeschätzt werden, jeder in meiner Umgebung, und ich kann es so schwer geben. Ich habe hier so ein gewisses Unvermögen, ein emotionales Unvermögen, um Wertschätzung zu geben und um zu fordern. Wenn wir in einer Kultur der Wertunschätzung sozusagen sind, dann ist es natürlich zwingend erforderlich, wenn wir Wertschätzung tatsächlich so notwendig brauchen, wie ich es jetzt aufzeichnen wolle, dass wir die Wertschätzung auch einfordern. Dass wir also sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Dafür entschuldigen Sie sich. Oder dass Sie auch darauf hinweisen, welche Leistungen Sie erbracht haben und nie dafür einen Dank bekommen. Wir müssen die Wertschätzung auch einfordern. Daneben, glaube ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung Aufgeschlossenheit. Wir dürfen nicht mit dem Tunnelblick durch diese Welt gehen. Dann haben wir tatsächlich irgendwann einmal ein Brett vor dem Kopf. Das verstellt uns die freie Sicht. Wir dürfen auch nicht zu viel durch Ratschläge uns schlagen lassen, sondern wir müssen offen sein und wir brauchen auch einen Schuss Neugierde. Neugierde hat man früher immer bei den schlechten Eigenschaften aufzählen müssen. Ich glaube, es war sogar eine lästliche Sünde eine Zeit lang. Aber ich denke, das ist eine der positivsten Eigenschaften, die es gibt. Solange ich neugierig bin, bin ich ein forschender Mensch, bin ich ein vorwärtsgehender Mensch, bin ich kein Starrer, bin ich kein Verkalkter, bin ich kein toter Mensch. Nun, echte Wertschätzung sollte authentisch sein, also vom Herzen kommen. Es sollte das Äußere und das Innere, das Wort und das Gedachte und das Gefühlte irgendwie zusammenpassen. Drum halte ich nichts für Wertschätzungsseminaren, wo man einem irgendwelche Techniken beibringt und dann wie eine Puppe, so eine Sprechpuppe sozusagen, irgendwelche Sätze heruntersagt. Es muss etwas sein, was den ganzen Menschen erfasst, was vom ganzen Menschen kommt und was nur dann den ganzen Menschen sozusagen auch erreichen kann. Und schließlich meine ich, Wertschätzung sollte originell und individuell sein. Wenn man eine gewisse Originalität hat, heißt es, man hat sich Mühe gegeben, man hat dran gedacht. Und wenn es individuell ist, dann ist es ganz auf meine Person und nicht auf die ganze Belegschaft zum Beispiel bezogen. Natürlich ist das auch wichtig. Aber das individuelle, das originelle Lob ist natürlich mit Abstand das Wirksamste. Nun, meine Damen und Herren, das ist heute um eine Wertschätzung der Wertschätzung gegangen. Ich wollte Ihnen keine allzu frommen Sprüche vermitteln, keine Lobhudelei. Ich wollte Sie für dieses Thema sensibilisieren und Sie ermuntern, Wertschätzung zu fordern. Ein Schweizer Philosoph, Schriftsteller Peter Keller hat gesagt, weniger werten und mehr wertschätzen führt zum Mehrwert für alle. Also er hat gemeint, wenn man wertschätzt, dann kommt es immer zurück. Und es stärkt meinen eigenen Selbstwert. Und richtig wertschätzen kann nur, wer für sich selbst auch eine entsprechend hohe Meinung hat. Und wenn ich zurückkommen dann darf zum Anfang, zu dieser Frage, das Wunder der Wertschätzung, ist das nicht ein bisschen übertrieben, ist das nicht kitschig, ist das nicht ein bisschen zu blumig, möchte ich Ihnen nur folgenden Rat geben. Gehen Sie jetzt nach Hause und fangen Sie bei sich und in Ihrem Umfeld gleich mit dem Einfordern und mit dem Geben der Wertschätzung an. Und ich kann Ihnen fast garantieren, Sie werden Ihr Wunder erleben. Vielen Dank.
Echte Wertschätzung wirkt wahre Wunder. Sie hörten die Zusammenfassung und Teilwiedergabe eines Vortrags von Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller, den er in der Vortragsreihe Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch gehalten hat. Es war gewissermaßen der Vorspann zu seinem Anfang Juni erscheinenden Buch mit dem Titel »Das Wunder der Wertschätzung – Wie wir andere stark machen und dabei selbst stärker werden«. Dieses Buch erscheint im Gräfe und Unzer Verlag.
Fokus. Themen fürs Leben.
Tonmeister dieser Sendung waren Bernhard Dorkele und Marc Spagolla sowie Johannes Schmidl als Gestalter. Wir schließen mit der Hallerschen Empfehlung. Tun Sie sich etwas Gutes und fordern Sie Wertschätzung ein. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.